freue mich über Joachim Zelter. Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Du hast dein neues Buch dabei. Vor 2 Wochen ging es um dein Lebenswerk und ums Scheitern. Und jetzt geht es um das neue Buch Professor Lear. Anspielungen an Shakespeare, aber auch noch gewisse andere Anspielungen, die wir im Laufe der Stunde vielleicht so ein bisschen aufdröseln. Das Buch ist basiert auf einem Theaterstück und du hast es dann umgemodelt. Erzähl mal ein bisschen die Geschichte. Wie war der Anfang und wie kam es dann jetzt zu dem Buch?
Ja, erstmal war es ein Theaterstück. Das kam, glaube ich, im Jahr 2007 im Zimmertheater dann auf die Bühne als Uraufführung. Und es basiert eben auf Shakespeares König Lear. Und das bekannteste Stück von Shakespeare ist vielleicht Hamlet. Es gibt aber so Shakespeare-Fans, die sagen, König Lear is even greater than Hamlet. Das ist einfach ein Stück, soll ich das kurz zusammenfassen, worum es da geht?
Ja, gerne.
Also bei Shakespeares König Lear geht es darum, dass König Lear eben das Reich in 3 Teile teilt, das auf seine 3 Töchter verteilt und er möchte dann quasi in den Ruhestand gehen. So that I can crawl unburthened towards death, sodass ich unbelastet dann Richtung Tod gehen kann. Und jetzt sollen diese 3 Töchter sich überbieten in einem Liebeswettbewerb, wer diesen Vater am meisten liebt und wer sich da gut hervortut rhetorisch, der bekommt dann einen entsprechend großen Teil des Königreiches. Und die ersten beiden Töchter überbieten sich quasi in hymnischen Eulogien, wie groß, wie sehr diese Liebe ist. Und die jüngste Tochter sagt, die heißt Cordelia, sagt einfach nur, I love you according to my bond, no more nor less. Ich liebe dich gemäß unserer natürlichen Verbindung zwischen Vater und Tochter, nicht mehr und nicht weniger. Was eine sehr bescheidene Formulierung ist, aber es entspricht genau der damaligen Zeit, dass man Liebe eigentlich auch nicht verhandeln oder besprechen oder in hyperbolischen Begriffen darstellen kann, sondern dass es einfach eine natürliche Bindung ist, die letztendlich sprachlos ist. Das versteht der Vater nicht und er jagt sie quasi vom Hof, gibt den anderen beiden Töchtern die entsprechenden Teile und dann stellt sich eben heraus, wie in einem Märchen, dass diese älteren Töchter ihn dadurch sehr schlecht behandeln und ihm dann quasi alle Symbole des Königtums wegnehmen, sein Gefolge, seine Diener, seine Ritter, bis er dann im 3. Akt quasi völlig nackt, als nackter, unbehauster Mensch im Wald ist. Es kommt ein Gewitter und er steht quasi vor dem Nichts. Und in dieser Situation ist es dann die jüngste Tochter, wie in einem Märchen, Cordelia, die sich ihm dann seine annimmt und ihn führt bis in den Tod hinein. Und dieses Stück von König Lear, von Shakespeares Lear, steht eben für diesen Fall ins Bodenlose. Und das ist dann auch der Ausgangspunkt für mein Stück damals im Zimmertheater gewesen. Ich habe quasi diese Geschichte dann übersetzt in diesen Unibetrieb. Da ist es dann ein weltberühmter Professor für Philosophie. Er heißt Eiger und er gilt als die Eiger-Nordwand der Philosophie. Er ist ein philosophischer Begriff, eine philosophische Schule. Und der wird jetzt an seinem 65. Geburtstag eben feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Da ist der Ministerpräsident da und die Staatssekretäre und der Rektor der Universität und alle Gebäude sind beflaggt. Und dann beginnt eben sein Ruhestand und er will da eben allerlei Bücher noch schreiben und parallel will er aber sich um seine Enkeltochter Cordelia, also da haben wir die Anspielung auf Shakespeares Cordelia, ihr Nachhilfe geben, die eine komplette Schulversagerin ist und eigentlich in allen Fächern auf einer 5 steht und er will jetzt ihr persönlich Nachhilfe geben dieses Stück, was ich da geschrieben habe, beschreibt eben diesen allmählichen Niedergang dieses Professors, der dann immer mehr vergessen wird, seine Nachhilfe, die er da erteilt. Da zeigt sich schon, dass sein Wissen ziemlich daneben ist, dass es heute überhaupt nicht mehr angesagt ist, dass die Lehrer quasi der Enkeltochter noch eine schlechte Note geben für genau das, was er der Tochter diktiert, dass er quasi selber fast eine Art Schulversager ist und seine Bücher werden nicht mehr groß beachtet. Er verliert immer mehr seine Würde, immer mehr kommt in so eine depressive Verstimmung. Hat immer mehr Ausfälle. Es sind alles so fließende Übergänge zwischen Vereinsamung, Misserfolg, Depressionen und vielleicht auch Anzeichen von Demenz. Und der Roman zeigt dann analog zu Shakespeares diesen Fall ins Bodenlose, wo dann nicht das Königamt verloren wird, sondern einfach das, worüber er sich definiert, der Geist. Und am Ende hat er eben nicht mehr den brillanten Geist, über den er sich definiert und steht einfach als bare, unaccommodated man da, als nackter, unbehauster Mensch. Und die einzige, die dann an seiner Seite ist, ist eben Cordelia. Und das ist so ein bisschen der grobe Plot des Stücks. Und das kam damals dann ins Zimmertheater. Also ich kann auch alle Befürchtungen zerstreuen. Das ist jetzt nicht in Versform geschrieben, wie bei Shakespeare, so dass man nach drei Seiten sagt, oh Gott, ich verstehe kein Wort, sondern das sind nur ein paar ganz wenige Grundkonstellationen, die ich übernehme. Und ansonsten ist es natürlich total frei erzählt. Und es spielt, wenn ich dann nachher was vorlese, wird auch deutlich, es spielt ganz im Hier und Jetzt, in unserer Zeit, in der Jetztzeit.
Mich interessiert trotzdem auch nochmal diese nicht erwähnte Demenz, du hast jetzt im Interview zweimal gesagt, und auch, dass in Tübingen ja da auch die Koryphäe Walter Jens mitschwingt. Was kannst du dazu sagen? Dementieren oder hat es auch eine gewisse Rolle gespielt?
Also Walter Jens ist eigentlich nicht in dem Buch, aber er ist vielleicht in den Köpfen mancher Leser, die ihn einfach vielleicht kennen oder da eine Parallele sehen. Das ist vielleicht ein Hintergrund des Romans, aber es ist eigentlich nicht mein primäres Wollen, Kunstwollen gewesen, sondern erstens mal wollte ich immer schon was über Shakespeare schreiben in einer Adaptation. Und als das dann öffentlich wurde, war das dann so, habe ich gedacht, über diese Schiene Shakespeare kann man vielleicht so etwas schreiben, aber es gibt ja nun wirklich noch andere Menschen, außer einzelne bestimmte Menschen, die dement werden. Das kann jedem passieren. Ich schreibe das auch gar nicht unbedingt für Angehörige von Menschen von Demenz oder für Menschen der Demenz, sondern eher sogar für die Menschen, die vielleicht später mal selber dement werden können. Also wir können das ja alle in sowas hineingeraten. Und es ist einfach so der Versuch, das Leben auch so ein bisschen zu relativieren. Und schon, wenn man eben noch, bevor man überhaupt dement ist, von solchen eindimensionalen, obsessiven Arten des Krallens an Bildung Abstand zu nehmen und vielleicht was anderes zu machen. Aber mir ist ganz wichtig, das ist einfach ein Roman, und ein Roman ist eine Fiktion, und eine Fiktion folgt völlig eigenen Gesetzen, und würde man das einfach reduzieren auf einen einzigen Namen oder auf ein einziges Schicksal, dann wäre das einfach, würde das der Literatur oder der Literarizität von so einem Text große Gewalt antun. Es geht einfach um eine Kritik an dem Bildungssystem, an dem Schulsystem. Es geht um das Scheitern, es geht auch um Komik. Es macht irgendwie auch Spaß, mit Sprache zu arbeiten. Und dann, wenn dann die ersten Aussetzer kommen, da kommen ja dann immer so Wortverschiebungen, Wortveränderungen. Irgendwann ist dann nicht mehr von Platon die Rede, sondern von Plotan. Oder nicht mehr von Sokrates, sondern von Sokratext. Und dann kommt aber auch heraus, dass diese Absurdität von solchen Verschiebungen eigentlich auch schon am Anfang angelegt ist. Weil ich kann ja auch sagen, auch Platon hört sich doch völlig absurd an. Also am Ende kann man auch denken, ja, die ganze Welt ist ja absurd und es macht eigentlich gar keinen Unterschied, ob man dement ist oder nicht dement ist. Also rein fundamental philosophisch gesehen, warum sollte Platon sinnhafter sein als Plotan? Und es löst sich dann so in der Lektüre des Romans, hoffe ich zumindest, das löst sich das alles auf in so einer allgemeinen Absurdität. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern eher im Sinne des absurden Dramas. Das absurde Drama sieht eben die Welt, in der wir leben, als nicht stimmig. Und als Autor komme ich eigentlich auch von dieser Ecke des Absurden. Und diese Absurdität ist auch so eine Triebkraft gewesen beim Schreiben dieses Romans. Entscheidend ist, dass das Buch da ist und dass es vielleicht ein paar ganz wenige Menschen auch erreicht. Man schreibt ja eigentlich nur noch für ganz, ganz wenige Menschen. Also irgendwann am Ende des Romans, wo Eiger dann schon völlig seine eigenen Bücher gar nicht mehr versteht, sagt Frau Eiger, seine Bücher werden noch weiterleben, wenn er dann tot ist. Und jetzt schreibt man vielleicht für 100 Leute. Und in 100 Jahren ist es vielleicht nur noch ein einziger Mensch, für den man schreibt. Aber vielleicht ist das der entscheidende Mensch, für den man schreibt. Also es werden immer noch weniger. Und am Ende ist es vielleicht nur noch 10 oder einer. Und wenn es nur ein einziger Mensch ist, den man erreicht mit einem Buch, dann hat es sich auch schon gelohnt.